Lust, Freiheit, Familie, ihr könnt alles haben.
Für alle Paare, die gemeinsam ein außergewöhnliches Leben aufbauen und tief in sich spüren, dass einfach mehr möglich ist.
Mehr Lebendigkeit, gemeinsamer Erfolg und authentische Verbindung, weil alles mit der Qualität eurer Beziehung beginnt.
Wir sind Kim und Darius und das hier ist die Kunst zu lieben.
Nutzt diesen Podcast immer Sonntag als eure Zeit zu zweit. Mit Gesprächen, die euch verbinden, herausfordern und vielleicht auch ein bisschen anmachen.
Check-in. Wo stehen wir gerade?
Let's check in, Darius. Wie bist du gerade hier? Was hast du aus dieser vergangenen Woche mitgebracht?
Ich habe in der letzten Woche echt so eine emotionale Achterbahnfahrt gehabt. Und bei mir war es ganz konkret eine Situation, wo ich mit einem Freund gesprochen hatte, auch über Prokrastination oder Schwierigkeiten, irgendwas umzusetzen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie ich in dieser Prokrastination wirklich wie ein, ja, wie ein, weiß ich, 15-Jähriger oder sowas manchmal mich fühle. Und das Abgefahrene ist, als 15-Jähriger konnte ich natürlich auch noch keine Anteilsarbeit, keine Gene Keys, kein Human Design, keine, all das konnte ich noch nicht. Das ist der Grund, warum niemand das alleine machen kann. Ich kann nicht alleine Paartherapie machen, ich kann nicht alleine Therapie machen. Das liegt aber nicht daran, dass ich das nicht faktisch heute wie könnte.
Du meinst jetzt allein mit dir, ohne Gegenüber. Ja.
Genau. Ich kann das, der Lone Wolf funktioniert nicht, weil in den Situationen, wo es drauf ankommt, bin ich halt 15 Jahre alt mental sozusagen oder 3 Jahre alt oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das meistens eine Zeit, bevor ich irgendwelche Tools gelernt habe. Und dementsprechend habe ich dann auch keinen Zugriff in dem Moment. Weil ich fand das krass, in dem Gespräch mit meinem Freund, habe ich mich gefragt, ja, warum stelle ich mir die Fragen nicht, die er mir gerade stellt? So, ne? Warum bin ich denn gerade so blind? Und dann habe ich gemerkt, ja klar, logisch. Ich habe gerade gar keinen Zugriff darauf. Na, und sobald ich wieder Zugriff drauf habe, bin ich nicht mehr in der Situation, dass ich prokrastiniere oder dass ich irgendwelche anderen Schwierigkeiten habe. Und das ist der Grund, warum niemand alleine diese Durchbrüche gut schaffen kann. Und das fand ich irgendwie super prägnant und eine Wahrheit, die ich letzte Woche richtig erkannt habe für mich nochmal.
Ja, voll schön. Also ich erinnere mich auch dann an das, was meine Körpertherapeutin mal gesagt hat. Trauma ist nicht das, was passiert ist, sondern dass wir damit alleine waren und überfordert waren und es nicht verarbeiten konnten. Dass wir keine Hilfe hatten oder uns einfach allein gefühlt haben. Und das Problem ist, wenn du versuchst, alleine dein Problem zu lösen, auch heute noch, wenn das auch ganz lang zurückliegt, passiert genau das, du retraumatisierst, weil das ist ja das Problem. Du warst allein und musstest alleine damit umgehen. Das heißt, du befindest dich sofort in einer Opferspirale, weil du dir selber versuchst zu helfen. Und deswegen ist es so wichtig, bei Dingen, wo wir Trauma erfahren haben, weil wir alleingelassen wurden, mit jemand anderem drüber zu sprechen, weil erst dann können wir erfahren, das, was uns damals gefehlt hat, das Loslassen und das Gehaltensein und das auch geliebt zu sein in dem Moment, was es dann auch immer ist. Und dann können wir es verändern, dann haben wir eine andere Erfahrung und so wiederholen wir unsere Erfahrung nur immer wieder. Und es ist ja wirklich, wie du sagst, als würden wir eine Zeitreise machen. Wir sind getriggert und plötzlich sind wir nicht mehr 37, sondern 15 und hängen in dieser Zeit fest, nur mit dem, was wir damals hatten. Und es braucht so viel Übung und auch das, was du so viel machst, die Anteilsarbeit. Und mit diesen Anteilen, die noch so jung sind, da wieder einen Abstand zu finden und mit ihnen arbeiten zu können, damit sie eben nicht allein sind, beziehungsweise vielleicht wirklich ein Gegenüber zu haben, dass man das nicht mehr alleine machen muss, oder?
Voll. Ich saß bei dem Gespräch mit dem Freund, saß ich wirklich im Wald. Ich war kurz spazieren gegangen und habe dann einfach gedacht, Wahnsinn, ne? Ich versuche hier sogar mit einem sehr guten Freund, ich versuche mich zu unterhalten und weißt du, ich will mich zeigen. Ich möchte gerade gerne ehrlich sein und mein Brain formuliert meine Worte um, sodass keine wirkliche Wahrheit durchkommt, sondern dann kommen so Worte wie eloquent, oder differenziert oder irgendwelche schlauen Worte kamen dann plötzlich aus meinem Mund, wo ich dachte, what's happening here? Ich möchte ehrlich teilen, was ich fühle und ich kann es nicht. Ich kann es gerade nicht, weil ein Teil von mir mich sabotiert darin, meine Wahrheit zu sprechen. Mhm. Und ich hatte irgendwie echt fast ein bisschen Humor dabei, weil ich dachte, ich verstehe den auch. Es hat sich auch immer unsicher angefühlt, wirklich mich ehrlich zu zeigen. Und das war auf jeden Fall eine präsente Situation, wo ich dann dachte, ja, Humor und manchmal auch einfach akzeptieren, dass ich dort auf der Journey bin, in meiner Healing Journey oder was auch immer, wie man es nennen möchte, wo ich gerade bin. Und einfach das total zu akzeptieren und eben auch zu merken, ich kann es nicht alleine, ich brauche jemanden anders, mit dem ich mich unterhalte. Und ja, total schön, was du eben auch meintest, ne? Das ist dann eben was Schönes, ist dann eben sich mal fallen lassen zu können, anstatt sich selbst zu retraumatisieren, indem ich immer wieder versuche, alles alleine hinzubekommen, damit ich ja nicht wirkliche Verletzlichkeit zulassen muss. Ne? Also kenne ich auch viele Freunde, viele Klienten, die the same story kennen. So, ne? Deswegen ist es keine super individuelle Story, aber es ist irgendwie für mich nochmal so präsent gewesen letzte Woche. Und ich war super dankbar in dem Moment, einfach ein Gegenüber gehabt zu haben, das vielleicht auch nicht meine Partnerin ist, was ich dann wirklich, was mich spiegeln kann, dieses Gegenüber. Genau. Also das war meine Situation, wo ich, und auch gerade, wo ich sowieso gerade stehe, dass ich merke, ich darf es nicht mehr versuchen, immer alles alleine zu machen, weil das ist Teil meiner Themen, dass ich versucht habe, immer alles alleine zu machen, Lone Wolf mäßig.
Teil der Verletzung.
Genau, sondern dass ich Schritt für Schritt immer mehr und immer öfter die Erfahrung mache und das ausprobiere, dass mich zu zeigen, meine Verletzlichkeit zu öffnen gegenüber einer Person, der ich grundsätzlich ganz gut vertraue, dass ich immer noch lebe danach, dass ich nicht erniedrigt werde, dass ich nicht gedemütigt werde, dass ich nicht verletzt werde, dass ich nicht plötzlich ausgestoßen werde. All die Verletzungen, die in der Vergangenheit mal passiert sind, sondern dass ich eben, ich lebe noch, ich bin noch da, okay. Es scheint mittlerweile safe zu sein, mich auszudrücken, meine Wahrheit zu sprechen. Und das bringt mich Step für Step immer mehr in den präsenten Moment, dass ich hier und jetzt als 34-Jähriger ankomme, so in dem Sinne. Ja. Wie ist es für dich?
Ja, ich komme gerade aus meiner Geburtstagswoche. Die war auch, auch intensiv, weil irgendwie so Anfang des Jahres ist immer super viel. Wir haben ja auch zwei Geburtstage am Anfang des Jahres. Und genau, ich liebe es sonst immer so, meine Geburtstage wie so eine Geburtstagswoche zu machen, habe ich immer geliebt. Und irgendwie seit Corona hat sich das alles sehr verändert. Irgendwie hat man dieses zwanglose Beisammensein so ein bisschen verloren. Also auf jeden Fall in den bekannten Kreisen, in denen wir unterwegs sind. Und auch da, weil es ja hier auch so um Beziehungen und Verbindung geht, habe ich aber sehr, sehr viel an meinen alten Beziehungswunden gearbeitet, was Freundschaften angeht, was auch meine Sichtbarkeit angeht. Und irgendwie, ich finde, man rostet auch so ein bisschen ein. Wenn man Dinge nicht öfter macht und wenn man jetzt 5 Jahre nicht auf einer Party war, weiß man gar nicht mehr, wie mache ich eigentlich Party? Und tatsächlich das erste richtige Feiern mit wild Tanzen zu 2000er oder 1990er Musik war ja an deinem Geburtstag im Oktober. Da waren wir zu dritt mit deiner Schwester feiern, mit der kann man das auch so toll. Und ich war so ausgelassen, habe mich auch wieder so angezogen mit Lippenstift und allem wie früher. Und es war irgendwie so eine Initiation, habe ich gemerkt, das will ich mehr und habe mir für dieses Jahr, für 2025 vorgenommen. Ich gebe regelmäßig Events. Also einmal im Monat auf jeden Fall komme ich mit Freunden zusammen, will eine Dinnerparty machen, will die Jahreskreisfeste wieder feiern, will wieder einladen. Und habe dann natürlich auch meinen Geburtstag gefeiert und auch so eingeladen, wie ich es mir gewünscht habe. Analog, ich habe per Hand die Karten gezeichnet. Ich wollte eine richtige Einladung schicken, weil ich einfach zeigen wollte, wie wichtig mir die Menschen sind, die ich einlade. Und nicht nur per WhatsApp kurz einladen. Und als wir hier vorbereitet haben, da hat irgendwie so eine richtige Angst gekickt. Und ich habe dir doch erzählt, und es war so lustig, weil ich habe mich gefühlt auch wie 14. Ich war so, ich bin so aufgeregt. Ich habe Angst, und das finde ich total lustig, aber ich habe Angst, dass die meine Musik nicht mögen. Ich habe Angst, dass die nicht wild mit mir tanzen wollen, sondern dass Menschen in meinem Alter jetzt plötzlich nur da sitzen und einen gemütlichen Abend haben und wieder gehen. Und das ist nicht das, was ich vom Leben will. Das ist nicht, wie ich mein Leben und Gemeinschaft leben will. Ich will Lust, ich will ein wildes Herz leben können. Und das ist so witzig, weil ich ja auch meine selbstbewusste Seite kenne. Ich kann ja manchmal richtig unapologetic sein. Ich bin so, okay, what the fuck? Ich finde, oder ich habe diese Perspektive, ich finde das so, ist mir scheißegal, was andere meinen. Ich sag das jetzt auch so, weil ich das wichtig finde. Und dann brenne ich so. Und da war ich ganz klein und jung und ganz verletzlich. Und ja, das hat mir dieser Geburtstag gezeigt. Einfach nochmal Beziehung, Verbundenheit, Verbindung, wie sehr ich da gewachsen bin. Und ja, welche Teile da einfach auch in mir, also wo wir gerade über Teile sprechen, welche jüngeren Teile da noch in mir waren, wo ich jetzt sagen kann, ey Love, komm, weißt du, ich habe die ganze Arbeit schon getan, komm einfach mit. Ich nehme dich mit in die Experience, weil ich habe diese Menschen angezogen. Es war so geil, weil aus diesem Abend mit Freundinnen, die kannten sich ja alle kaum, oder ich glaube, fast niemand kannte sich. Und dann habe ich eine Runde gemacht und mal erzählt, woher ich alle kenne, weil es super interessant ist, woher ich alle kenne.
Übrigens ein sehr geiles Ritual für fast jede Party.
Ja.
Kann ich wirklich jedem von euch auch empfehlen, wenn es eine Geburtstagsparty ist oder einfach eine generell irgendeine Party. Es ist so, so cool, einfach von jedem, einfach vom Gastgeber auch als Gast jetzt, wenn ich mal eingeladen bin, zu hören, hey, anerkannt zu bekommen in der Runde, woher man sich kennt. Da fühle ich mich als Gast super besonders.
Ja,
super gesehen und wertgeschätzt. Und was das für eine Atmosphäre kreiert, ist super magisch.
Ja, wofür man sich auch liebt und wertschätzt und wie man sich aufgefallen ist oder so. Also es hat total, und alle waren total fasziniert. Einmal so, oh mein Gott, ist das spannend. Ich bin schon gespannt auf die nächsten, die du jetzt vorstellst. Und die haben auch ihre Seite der Geschichte erzählt, was ich auch spannend fand, weil ich die ja auch nicht immer ganz genau kenne. Gerade weil viele mich dann auch über meine Arbeit irgendwie erst kennengelernt haben. Das finde ich dann auch immer spannend, weil das merke ich ja gar nicht sofort. Und ja, genau, deswegen, es war eine ganz, ganz berührende Erfahrung und wir haben wild getanzt und wir haben alle die Musik geliebt und es war nichts, wie ich Angst davor hatte. Und aber auch da, guck mal, das wäre auch was ich sonst vielleicht einfach verstecken würde, weil ich denke, das erwartet ja keiner von einer Unternehmerin, dass die dann Angst hat, dass Leute ihre Party-Playlist nicht mögen, aber hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Anteile und unsere Geschichte und ja, und das hat mich so, es hat diesen 14-jährigen Teil so gefreut und ich hatte das Gefühl, der war so, okay, danke, 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 jetzt kann ich direkt 37 werden, jetzt bin ich direkt grown up, jetzt bin ich direkt ready für diese geilen Beziehungen, die man mit 37 einfach mit Freundinnen hat. Und ja, das war mein Beziehungsgeschenk diese Woche.
Unpopular Opinion.
Okay, die steile These für heute. Wenn du alles mit deinem Partner, deiner Partnerin teilst, seid ihr eher Mitbewohner als Liebhaber.
Buh.
Was sagst du dazu? Erstes Gefühl. Erstmal raushauen.
Erstes Gefühl, ich spüre, da ist Wahrheit drin.
Also, kenn ich?
Ja.
Kenn ich von uns?
Mhm, würde ich auch sagen. Also, da steckt eine Wahrheit drin. Und ich würde sogar sagen, ich tendiere immer mehr dazu. Immer mehr, je älter ich werde und je mehr ich das Gefühl habe, so auch
zu Mitbewohnern zu werden?
Nein, nein. Ich tendiere immer mehr dazu, dass ich das als Wahrheit sehe.
Ah.
Nee.
Was hast du vor?
Nein, aber ich würde sagen, vor 10 Jahren hätte ich das absolut verneint.
Echt?
Ja.
Ah, spannend.
Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, nee, absolut teile alles mit deinem Partner. Du wirst nicht zum Mitbewohner.
Ah,
hätte ich damals gesagt.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, wollen wir kurz ein bisschen drüber reden?
Ja, hau rein, dafür ist es ja da.
Ja, ne, würde ich sagen. Einfach weil, ich würde sagen, ich brauche das, dass ich alles mit meiner Partnerin teile. Und jetzt mal ganz persönlich gesprochen, in dem Moment, wo ich mich die ganze Zeit wieder validieren und bestätigen möchte. In dem Moment, wo ich das brauche, die ganze Zeit abzuchecken, ob wir noch cool miteinander sind als Partner, in dem Moment teile ich alles. So, weil ich dann immer wieder sage, oh, wir müssen alles zusammen, ist so ähnlich wie der Impuls, wir müssen alles zusammen machen. Oder ein bisschen die Angst davor, zu lange voneinander getrennt gewesen zu sein oder so. Oder dann plötzlich die Verbindung verloren zu haben. Und das ist alles eine tiefe Unsicherheit um der Beziehung willen, also ob die noch sicher ist. Und in dem Moment, wo ich das nicht mehr brauche, weil ich die Verbindung in mir spüre und wo ich sozusagen merke, ich bin grundsätzlich verbunden mit dem Leben, mit Schöpfung, aber auch grundsätzlich mit meiner Partnerin. Ich kann das spüren, dass wir miteinander verbunden sind, auch wenn wir eine Distanz mal haben, auch wenn wir mal unterschiedliche Meinungen haben, auch wenn wir mal, weiß ich, Geschäftsreise oder was auch immer haben. In dem Moment, wo ich damit souverän umgehen kann, brauche ich es auch nicht mehr, dass meine Partnerin alles von mir weiß und ich alles weiß von meiner Partnerin oder meinem Partner. Und deswegen würde ich sagen, vor 10 Jahren war ich da deutlich unsicherer als heute. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir jetzt dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum haben.
10!
Sondern das hat viel mehr damit zu tun, dass ich mit mir eine viel tiefere Beziehung habe. Das heißt, wenn meine These wäre, in dem Moment, wo ich zu mir eine liebevolle Beziehung habe, ich mir selber gut auch Wärme geben kann und Nähe geben kann, und ich durch meine Intuition kultiviert habe eine direkte Verbindung zu der Welt, zum Leben, zur Lebenskraft, die in allem steckt, zum Flow des Lebens. In dem Moment, wo ich das kultiviert habe, kann ich auch große Differenzen mit meiner Partnerin, meinem Partner aushalten, ohne dass ich Angst vor einem Verbindungsabbruch haben muss.
Ja, es ist ja tatsächlich, weil du gerade Verbindungsabbruch sagst, meine Perspektive darauf ist auch, es gibt klar, wir teilen sehr viel, weil wir machen die gleiche Arbeit. wir machen das von zu Hause. Wir sehen uns jeden Tag. Haben wir aber irgendwie schon immer so gemacht. Aber wir beide kommen auch aus einer Geschichte in unserer Kindheit, wo es viel Verbindungsabbruch gab, wo Bindung einfach ein schmerzhaftes Thema war, wo wir sehr allein gewesen sind und nicht gesehen, also wo es auch keinen guten Spiegel gab für uns. Wir konnten uns nicht auf die Art und Weise selbst erfahren, weil unsere Außenwelt uns nicht gespiegelt hat, sondern nur mit sich selbst beschäftigt war, so ungefähr. Und da war kein Raum für uns zum Wachsen. Und ich glaube, daraus entsteht einmal der Habit, also die Gewohnheit, dass man sich über das andere versichert, über das Außen, weil man nicht gewohnt ist, sich selber wahrnehmen zu können. Also man ist immer noch davon abhängig, dass andere einen bestätigen, weil das ist gelernt, das kann man aber ablegen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, da steckt für mich auch drin, immer ehrlich sein. Alles teilen, immer ehrlich sein. Und ich halte immer ehrlich sein absolut nicht für gut für Beziehungen, egal Freundschaft oder.
Ach geil, nochmal eine kontroverse These, geil.
Ja. Ja, weil ich brauche Raum für mich selbst und ich muss erstmal mich selbst fühlen können und mir erlauben können, voll ich zu sein, um mich nicht zu verlieren im Prozess, um nicht immer nur dem anderen zu gefallen und damit nur ein Teil meiner selbst zu sein. Das zerstört meine Seele, das zerstört mein Gefühl für mich selbst. Sondern ich muss erstmal ich sein dürfen mit allem, was ich mitbringe, mit Judgment, mit Meinungen, mit was auch immer. Aber dann bin ich ja erwachsen und filtere und schaue und ich möchte authentisch teilen. Ich möchte auch ehrlich sein können, aber nicht 100% ehrlich immer alles sagen, was ich denke und fühle und oder was ich mache. Weil ich möchte auch gucken, was ist jetzt in diesem Moment wirklich hilfreich für uns? Was hat mich die andere Person wirklich gefragt? Und bringt es ihr was, wenn ich sage, du, aber die Farbe hättest du dir noch ein bisschen anders aussuchen können. Die macht jetzt nicht so viel für dich. Ist das jetzt wichtig in dem Moment? Also tue ich ihr damit einen Gefallen oder mache ich es nur, um ehrlich zu sein? So, und ich finde Ehrlichkeit in Beziehungen und in Freundschaft und alles teilen können, jetzt auch so, ne, verbal, ist, wenn das der höchste Ansatz ist und man ist wirklich so, ja, sag mir bitte unbedingt alles, egal wie verletzend es ist. Ich meine, behaupten zu können, dass das eine Trauma-Response ist aus einer Kindheit, die unsicher war und man hätte sich gewünscht, dass die Eltern und die Menschen um einen herum ehrlich sind, authentisch sind, in ihrer Mitte sind und weil man das nicht hatte, ist das, was man verlangt, weil es das Einzige ist, wo man glaubt, Sicherheit zu finden. So, und ich glaube, das ist aber ein Toxic Trait. Ich glaube, das ist eine Co-Abhängigkeit von dem anderen. Weil es kann mir eigentlich scheißegal sein, ob du ehrlich bist oder nicht. Natürlich eine gewisse Ehrlichkeit. Ich will jetzt nicht mit Absicht belogen und manipuliert werden. Aber mal darüber hinaus muss ich nicht alles wissen. Und ich finde, wir beide zum Beispiel als Beispiel haben Themen, die uns einfach gegenseitig triggern. Sei es irgendwas mit zum Beispiel Geld ausgeben oder wofür man das macht oder andere Sachen, wie man damit umgeht. Und da finde ich, wenn etwas, was ich mache, dich triggert, dann macht es keinen Sinn, wenn ich dir das erzähle und um deine Bestätigung bitte, weil ich weiß, es ist für dich ein empfindsames Thema. Du wirst sowieso nicht neutral darauf reagieren können. Aber ich bin so abhängig davon, dass du mir sagst, dass es richtig ist, was ich mache. Damit habe ich mich von deiner Meinung abhängig gemacht. Ich sollte viel lieber eine starke, klare Meinung in mir entwickeln und sagen, okay, ich lerne jetzt, unabhängig vom Außen, gute Entscheidungen zu treffen, aber dann auch zu allen Konsequenzen zu stehen, mich nicht um die Konsequenzen zu drücken, um zu sagen, der andere hat aber gesagt, das ist okay. So, also das auf mehrere Schultern verteilen zu wollen und zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt shoppen gehe, weil ich finde, ich möchte das und ich brauche ein paar Teile, weil ich was vorhabe, dann mache ich das und ich werde es dir nicht großartig erzählen, weil ich verantwortlich handle, weil ich erwachsen handle und weil, wenn es am Ende doch, keine Ahnung, unnötig war, stehe ich dazu und lerne daraus und übernehme die volle Verantwortung. Aber wenn du zum Beispiel wütend wirst, wenn ich Geld ausgebe und du willst, dass ich beweise, dass das wirklich nötig ist, weißt du, da kommt man in so einen typischen Konflikt, den, glaube ich, viele in der Partnerschaft auch kennen. Das ist völlig unnötig. Dann beschwöre ich ja immer Streit hervor in der Hoffnung, dass du mir sagst, dass ich das darf. Und das ist so eine Opfer-Täter-Haltung, die man dann einnimmt aus einem alten Muster, glaube ich. Und deswegen, ich glaube, man sollte auch Sachen für sich behalten, mit sich selbst ausmachen. Das zeugt von Erwachsensein. Und das ist auch das, was du meinst, vielleicht mit diesem auch mal sich getrennt fühlen. Also auch mal was ganz Eigenes machen. Und eigentlich bin ich überzeugt, dass das Polarität kreiert, wenn mal ein Leerraum zwischen einem ist. Und das wieder Anziehung und Interesse erschafft. Also es ist alles wirklich ganz schön komplex, aber ich finde, das ist auch so vielschichtig. Aber das sind die Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Ich finde es gut, wenn man nicht alles teilt, was nicht muss, was nicht den anderen auch wirklich betrifft. Und ich finde es auch gut, wenn man nicht alle Sachen teilt oder immer die ganze Zeit teilt, weil sonst hat man sich auch gar nichts mehr zu erzählen und da muss man sich nicht wundern, dass es kein Interesse mehr aneinander gibt.
Voll. Also was ich sehr spannend finde daran ist, ich mache das mal in einem Beispiel. Es gibt sogar konkrete Beispiele, an die ich gerade auch denke, wo wir beide zum Beispiel dann ein Trigger-Thema hatten, wo was auch in unserer Beziehung dann öfter so gelaufen ist oder wo es dann immer wieder irgendwas war. Und das kann man jetzt zum Beispiel, um das gleiche Beispiel zu nehmen, gerade was so Geldsachen angeht, da komme ich aus einem Mangel geprägten Elternhaus, würde ich mal sagen, aus einer Konditionierung, wo es eher darum ging, immer alles auszukratzen. Ne, alle Marmeladengläser wurden ganz sorgsam ausgekratzt, es wurde jedes bisschen genutzt, es wurde nichts weggeworfen, es wurde nicht viel gekauft, es wurde eher Secondhand. Nur das ist sozusagen immer, es hing immer so das Damoklesschwert darüber, von wegen, wir haben nicht viel Geld dafür auszugeben. Und daher komme ich so ein bisschen. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn wir unsere Muster aber verändern wollen, auch wir beide zum Beispiel, und dann geht es einfach darum, dass ich Ownership mache und ich sag gleich, was das heißt, Ownership für meine Emotionen übernehme. Und das heißt zum Beispiel dann, dass ich nicht mehr mich abhängig davon mache, ob jetzt meine Partnerin Geld ausgibt, wo ich in mir getriggert bin und sage, boah, das hätten wir doch nicht gebraucht, das ist doch zu viel, das ist, ne, bla bla bla. Und das ist vollkommen unabhängig vom Kontostand. Das ist einfach nur ein Muster, so in dem Sinne. Und da in dem Moment, wo ich das mache, wo ich sage, hey, du hast zu viel Geld ausgegeben, ich will das nicht und ich fühle mich damit schlecht und ich, was auch immer, in dem Moment mache ich jemand anders für meine Emotionen verantwortlich. Ownership bedeutet für mich, dass ich sage, was triggert das in mir? Wo sind wirklich meine Grenzen? Warum lasse ich, wenn das wirklich meine Grenzen sind, warum teilen wir das Geld nicht anders auf, sodass ich meiner Partnerin, in dem Moment Kim, vollkommen ihre Seite zugestehe und sage, du machst das so wie du, als erwachsene Person, nicht als mein Kind, weil ich handle in dem Moment fast wie so eine Papa-Figur. Ne? Und das sind wirklich absurde Dynamiken, die aber fast jede Beziehung hat. Und ich finde es so krass zu merken, in dem Moment, wo ich dann sage, nee, ich will ja keine Tochter als Frau, sondern ich will ja eine erwachsene Frau, als meine Partnerin. Und in dem Moment heißt das einfach nur, okay, ich mache mir gar keine Gedanken mehr darüber, ob sie Geld ausgibt, ob nicht, ob was auch immer damit los ist, sondern ich fokussiere mich zu 100% darauf, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich? Warum triggert mich das so hart? Und ich nehme überhaupt nicht mehr an, ne? Ich, das ist wirklich mein Prozess, ist, ich negiere komplett, dass da eine faktische Realität hinterstehen müsste.
Was heißt das?
Ja, warte, genau. Ich sage, es ist vollkommen egal, ob ich jetzt faktisch recht hätte. Ah. Also, ne, es ist vollkommen egal, ob das stimmt, dass irgendjemand zu viel Geld ausgibt oder nicht. Sondern das, was nicht geht, ist, dass mich das so sehr umtreibt. Das, was nicht geht, ist, das, was nicht richtig ist, dass ich emotional so abhängig davon bin. Und in dem Moment kann ich es ownen. Und in dem Moment mache ich diese Emotionen zu meinen Emotionen. Und das finde ich super, super gesund. Gerade für mich jetzt in dem Moment auch in meiner Position, in dem Moment als der jetzt irgendwie davon getriggert ist, ganz doll. In dem Moment kann ich das Ganze befreien, kann ich das ganze Muster beenden. Und das finde ich richtig, richtig hilfreich, um dann zu fragen, woher kommt das? Warum bin ich so geprägt? Was macht das mit mir? Was passiert denn, wenn jetzt zu viel Geld ausgegeben wird? Wovor habe ich Angst? Das ist die große Frage. Also falls jetzt irgendjemand von euch zuhört und sich ertappt fühlt auch, auf meiner Seite, frag dich, wovor hast du so viel Angst, dass passieren würde, wenn zu viel Geld ausgegeben wird? Und in dem Moment wirst du merken, ja, ich habe Angst davor, bankrott zu gehen oder ich habe Angst davor, dass wir zu wenig haben. Okay, wo hast du das schon mal erlebt, dieses Bankrottgefühl, dieses Gefühl, zu wenig zu haben? Wo hast du das in deiner Kindheit schon mal erlebt oder in deiner Familienhistorie? Wo kommt das her? Denn dort liegt der wahre Grund. Denn du bekämpfst in dem Moment eigentlich diese Situation von anno dazu mal. Du bekämpfst gar nicht deine Partnerin. Deine Partnerin ist nur das Scapegoat, also sozusagen der Ersatz für diese vergangene Erfahrung, die du heute noch versuchst zu fixen. Und das finde ich richtig abgefahren. Und so geht mir das. In dem Moment, wo ich das owne, kann ich dann sagen, nee, ich muss nicht mehr die ganze Zeit reinlabern. Ich muss nicht die ganze Zeit zu Kim sagen, hey, können wir darüber sprechen oder mich einmischen oder was auch immer, sondern ne, ich muss nicht alles mit meiner Partnerin teilen in dem Moment. Weil dieser Prozess ist mein Prozess. Das ist nicht Kims Prozess. Und in dem Moment, wo ich das zu meinem Prozess mache, heißt es auch nicht, dass ich das mit mir selber kläre, sondern dass es vielleicht hilfreich ist, das nicht mit der anderen Protagonistin in diesem Konflikt auszutragen, sondern vielleicht mit einem Freund oder mit einem Therapeuten.
Und weißt du, was so spannend ist? Ich komme aus einem Haushalt, da gab es auch eine Zeit lang sehr wenig Geld. Und aber da war eher die Devise, komm, wir lassen es uns gut gehen mit dem, was wir haben. Wir gucken, wie wir trotzdem möglichst viel Genuss leben können. Und das heißt, der Fokus war immer auf dem Vision Board, so ungefähr. So, das war immer der Fokus. Und das positive Denken. Und das Lustige ist, du triggerst ja in mir, wenn du mit diesem Mangel kommst, triggerst du in mir auch den Beweis, ich zeig dir jetzt, wie gut das sein kann. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, bevor du das gesagt hast, okay, it's my process, ich kümmere mich um meins und du mir auch quasi das Vertrauen ausgesprochen hast, ich weiß, du bist erwachsen, du bist eine Frau, du kennst unsere Finanzen, du bist Unternehmerin, so spend it. Du wirst schon wissen, was richtig ist. Und wenn du findest, man braucht jetzt eine geile Klamotte für den nächsten Online-Kurs, dann machst du das und dann wirst du schon wissen, warum. So, also das Vertrauen ausgesprochen hast und den Mangel zu dir zurückgenommen hast und gesagt hast, okay, sorry, das ist nur meins.
Ja, der Mangel ist meiner, genau. Das ist nicht deiner.
Hab ich auch anders Geld ausgegeben. Da hatte ich plötzlich Spaß daran zu sagen, oh, guck mal, finde ich geil, aber ich glaube, ich kombiniere es noch ein bisschen anders, weil ich will jetzt auch nicht alles Geld ausgeben. Soll jetzt auch nicht total gaga sein, weil ich ja auch ein Interesse daran habe, nachhaltig zu denken, langfristig zu denken und so weiter. Also auch immer den Sweet Spot zwischen purem Genuss und Freiheit, aber auch zwischen, hey, wir sind jetzt auch mal realistisch. Als Selbstständiger und Unternehmer darf man auch immer einrechnen, dass es Zeiten gibt, wo man nicht so viel verdient und dass es zyklisch ist. So, und einfach da auf unser gemeinsames Nervensystem zu achten. Und das Spannende ist, du hast mich eher dahin gebracht, weil wenn ich es mir sonst versagt hätte, gesagt hätte, will ich so viel Geld ausgeben, hätte ich nur dich im Ohr gehabt und gesagt, scheiße, ich darf nicht, jetzt muss ich rebellieren.
Voll.
Fuck, entweder bin ich sein Opfer oder ich bin Rebellin, aber es ist insgesamt toxisch für unseren Geldbeutel, es ist toxisch für unsere Liebe. So, und deswegen voll geil, dass du es ja geowned hast und zu dir genommen hast, weil dann konnte ich meinen Teil daran sehen und sehen, oh stimmt, da hat Darius auch irgendwie recht, da bin ich ganz gerne am Geld ausgeben. Ich gucke mal bei mir, warum ich das jetzt unbedingt kaufen will und will ich es dann immer noch kaufen. Also es hat auch bei mir das Ownership, weil du mich auch einfach ernst nimmst als Erwachsene und nicht als Mädchen, kleines Mädchen, dummes Mädchen behandelst oder sowas. Und ich glaube, das ist was in Beziehungen ganz oft passiert.
Voll. Ich finde es total krass, wie geil man hier gerade sehen kann, wie sehr das einen Impact hat. Wenn ich meine Sachen owne oder wenn du deine Sachen ownst, dann verändert das jeweils den anderen. Mhm. Und dann ist es so, als hätte sozusagen mein Ownership von mir und mein Befreien von meiner Projektion, dass du irgendwie das Mädchen bist, was ich kontrollieren müsste oder die unkontrollierbare Kraft, die einfach macht, was sie will.
Das Weibliche.
Ne? Genau. In dem Moment, wo ich sage, nee, ich sehe ja die erwachsene Frau da vor mir, in dem Moment kann meine Partner oder ist die andere Person sozusagen, auf die ich gerade projiziert habe, die kann dann auch jemand Neues sein und kann auch wählen, erwachsen zu sein. Ja. Und vorher war sie einfach hart getriggert darin, mitzuspielen in diesem Opfer-Täter-Spiel, in diesem Chaos-Ordnungsspiel, dualistischen Kackding. Mhm. Sorry. Aber ne, auf eine gewisse Art und Weise ist das einfach nur, ja, wie so ein sich selbst fütterndes Monstrum, wo einfach jeder von den beiden, die damit teilhaben, seine Gefühle ownen muss und sagen muss, hey, den Mangel, den ich gerade spüre, das ist nicht wirklich durch dein Geld ausgeben gekommen, sondern weil ich den Mangel in mir habe. Mhm. Der ist sowieso da.
Ich werde nur dran erinnert.
Und dieser Mangel, das ist meiner. Und das ist echt magisch und richtig, richtig schön. Also danke auch fürs Teilen gerade.
Ja, ich glaube, also mein finaler Take, auch nochmal, um ganz zurückzukommen zu dieser These, wenn du alles mit deinem Partner, deiner Partnerin teilst, seid ihr eher Mitbewohner als Liebhaber. Ihr habt euch doch verliebt, ihr habt Lust aufeinander bekommen in einem Moment, wo ihr beide wirklich ganzheitliche, selbstständige Personen wart. Mit einem eigenen Leben, mit einer eigenen Passion. Das hat euch aneinander begeistert. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eher Mitbewohner als Liebhaber und ihr wollt aber mehr Richtung, also man kann ja auch okay damit sein erstmal.
Klar.
Aber besonders, glaube ich, in den ersten 3 Jahren nach einem Baby
ja.
kann man das auch wirklich mal okay finden. weil auch die Frau sich erst wieder voll zusammengesetzt hat, nach 4 Jahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 4 Jahre braucht es, um hormonell wieder komplett in den Flow zu kommen. Nach 2 Jahren ist hormonell das erste Mal wieder der Hormonspiegel wirklich normal.
Wow.
Und nach 4 Jahren ist sie seelisch wieder zusammengesetzt als eine Person, nach jedem Baby. Und deswegen glaube ich, auch die Frau so unter Druck zu setzen, sie würde jetzt nicht genug Lust haben oder so, das ist dann noch gar nicht dran. Das braucht tatsächlich den Raum. Ich glaube, das sollte man auch einberechnen, wenn man sich für Kinder entscheidet, dass auch die sexuelle Komponente erst vollständig nach 4 Jahren wieder auch, oder dass es sein kann, dass es erst nach 4 Jahren wieder auftaucht, je nachdem, wie sehr es einen zerschmeißt mit der Geburt. Aber da haben sich dann alle Teile zusammengesetzt, die so zerschossen wurden durch diese, ja, oft auch, ja, Initiative, Erfahrung von Geburt. Das ist ja auch bei jedem anders. Und das ist wirklich, man zerlegt sich in alle Einzelteile, man muss ganz vieles neu verstehen, neu angehen. Und dabei wird man eine neue Frau und zusammensetzen tut es sich final nach 4 Jahren. Und kann auch früher sein, aber das ist so die Zeit, die man wirklich realistisch einplanen darf. Und dann ist sie aber eine neue. Und das ist so wichtig, dass man dann auch zulässt, dass sie ein neuer Charakter ist und sich wieder ein eigenes Leben aufbaut und sie dann nicht versucht, im Alten zu halten, wie sie vorher war. Also es gehört auch dazu. Die Frau wird sich auch weiterentwickeln, wenn man sich für Kinder entscheidet. Sie wird noch mal eine andere, noch purere Version von sich selbst in ihrer Wahrheit sein. Sie wird ihre Wahrheit weniger verstecken als vorher mit jedem Kind. Und dafür muss man auch bereit sein. Beide.
Boah, ja.
Beide müssen bereit sein dafür. Aber wenn man das zulassen kann, wenn sie zulassen kann, zu so einer neuen, pureren Version zu werden und darin wieder ihr ganz eigenes zu entwickeln, obwohl sie im Familienverbund drin ist. Und wenn er oder ja, der Partner zulassen kann, dass das passiert und dass er auch wachsen darf oder dass er sich auch nochmal fragen darf. Auch ihn hat es ja irgendwo zerschossen. Auch für ihn gab es Entbehrungen und Dinge zu lernen, auch diese Teile neu zusammenzusetzen und sich nicht immer die gleiche Geschichte zu erzählen. Da gibt es ja diesen blöden Witz, dass Männer sich mit 15 vor den Spiegel stellen und sagen, geil, sieht gut aus und denken, bis sie 80 sind, sie sehen noch so aus. Und das würde sich nie verändern.
Aber 15, geil.
Ja, ja, aber das sogar war mal so ein Joke irgendwie. Aber ich finde, das beschreibt ganz gut, wie wichtig es ist, auch immer wieder einzuchecken und wie wunderschön das auch sein kann, sich zu verändern und dass man eigentlich immer purer wird. Man wird immer mehr man selbst. Und wenn du so beschreibst, dass du Schwierigkeiten hast, deine Gefühle so richtig auszudrücken, weil dann musst du deine Zunge übernehmen und was anderes sagen. Das höre ich oft von unseren männlichen Freunden, dass sie das auch manchmal schwierig finden, weil sie wollen es sagen und sie können es irgendwie nicht richtig. Dann denke ich, okay, vielleicht ist es für Männer auch schwieriger, diesen Prozess, in den Frauen körperlich einfach reingezwungen sind, wirklich in sich auch zu katalysieren und anzunehmen und zu erkennen. Und ich glaube, beide dürfen erkennen, nach 4 Jahren, nach dem ersten Baby oder nach jedem Baby, sind sie beide jemand Neues geworden, haben sich neu zusammengesetzt und das dann auch zu leben. Und dass jeder auf eine gewisse Weise ein eigenes Leben hat, macht das Gegenüber auch wieder interessant. Und dann kann wieder das entstehen, was am Anfang war, als ihr euch zum ersten Mal getroffen habt.
Ich glaube auch, das, was du da ansprichst, ist auf eine gewisse Art und Weise ich muss hier, um jemand Neues werden zu können, muss ich die Chance haben, neue Erfahrungen zu machen und mich auszuprobieren. Und wenn ich immer alles mit meiner Partnerin teile oder mit meinem Partner, dann habe ich praktisch nie die Chance, wirklich jemand Neues zu sein. Mhm. Weil immer zu nah dran meine alte Identität immer. Ne, das, was ich eben gesagt habe, beeinflusst dann, was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Und das, ich glaube, fast jeder hat mal die Erfahrung gemacht, wie geil das ist, mal irgendwo hinzugehen. Ich kenne das zum Beispiel, ich gehe mal zu einer Party oder zu einem Netzwerkevent oder ich gehe irgendwo hin, wo mich niemand kennt. Das ist, auf eine gewisse Art und Weise gibt es da manchmal dieses Experiment in meinem Kopf, wo dann mein Verstand sagt, hey, hier könnten wir jemand ganz Neues sein.
Mhm. Ja,
gesund. Und auf eine gewisse Art und Weise ist das wunderschön.
Ja,
weil es einfach nochmal, ich bin ja auch jemand anders geworden, aber ich hänge die ganze Zeit mit Leuten zusammen, ne, die mich aus einem anderen Kontext kennen.
Ja.
Und manchmal ist es wirklich wie eine Wiedergeburt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch super, super wichtig, nicht alles zu teilen, sondern eben emotional, innerlich die Dinge zu ownen, die Emotionen zu ownen, die immer so triggern zwischen einem als Partner stecken. Um dann eben zu sehen, okay, das sind meine Emotionen, für die übernehme ich meine Verantwortung und ich teile dann das mit dir, was meine Wahrheit ist, aber ich teile nicht mit dir den ganzen Prozess, weil das ist nur triggernd und nicht hilfreich. Und eben im Außen, ich erlaube mir Erfahrungen zu machen, wo ich jemand ganz Neues sein kann, um dann nach Hause zu kommen, bereichert von diesen tollen Erlebnissen. Und ich merke das immer wieder,
das führt natürlich auch dazu, dass die Partnerschaft sich verändert, jedes Mal, wenn du nach draußen gehst, jemand Neues bist und wieder nach Hause kommst, hui, da kann echt auch immer was verändert werden, aber eigentlich immer nur zum Positiven für die Freiheit in dir und in euch und für die Liebe und Lust in euch.
Ja, finde ich wunderschön, was wir hier gerade für einen Raum kreiert haben.
Ja, beautiful. Voll. Ich lerne gerade ganz viel auch nochmal davon, was wir hier erzählen. Aber es ist total schön.
Love it, live with it or leave it.
Das sind sozusagen die Kategorien, in die wir jetzt was einsortieren. Und das heißt, love it heißt, wir finden es sehr geil. Live with it ist okay. Ja, kann ich mit leben. Oder leave it ist so echt eine Katastrophe. Und wir haben hier so ein paar coole Thesen, einfach mal so. Und zwar die erste, die wir heute stellen, ist schlafen. Wie schläft man als Paar am besten? Und jetzt müssen wir einkategorisieren. Es gibt also drei Optionen und wir müssen love it und live with it und leave it einmal nennen.
Ich bin gespannt.
Okay, also schlafen, wie schläft man als Paar am besten? Eine Decke für beide. Nackt schlafen. Jeder hat sein eigenes Zimmer und Bett.
Also da weiß ich direkt, wie ich es einsortiere.
Okay, hau raus.
Also, nackt schlafen ist für mich, aber einfach nur wegen der anderen Auswahlmöglichkeiten, live with it, weil also ich schlafe sehr gerne nackt quasi. Ich finde es auch einfach schön, wenn es nicht zu kalt ist, ne? Das Bettzeug und so auf der Haut zu spüren, finde ich wunderschön. Da kann ich sehr gut schlafen. Genau, jeder hat sein eigenes Zimmer und Bett. Was denkst du?
Ich denke, du würdest es lieben.
Ja! Das ist meine Traumvorstellung, weil ich hätte auch Lust, dich einfach in mein Zimmer einzuladen. Ich hätte auch Lust, einen Raum zu haben, der sich voll nach mir anfühlt. Oder wo ich manchmal merken kann, so, boah, ich habe gerade keinen Bock. Ich möchte gerade nur in meiner Energie sein oder auf meine Art und Weise mal einschlafen, ungestört. Dann würde ich das, glaube ich, auch ganz geil finden. Ich träume ja auch manchmal davon, dass wir zwei Wohnungen haben und man dann einfach immer zusammen in einer ist oder immer mal auch in die andere gehen könnte oder sowas. Einfach für den Freiraum, einfach für die Möglichkeit, sich mal ganz selbst zu spüren, ohne ein dämliches Hotel oder so einen anonymen Ort buchen zu müssen. Finde ich immer total nervig. Aber ja, genau, deswegen. Also love it ist für mich, jeder hat sein eigenes Zimmer und Bett. Aber einfach, weil ich das irgendwie cool fände. Und eine Decke für beide ist für mich tatsächlich Leave It, finde ich furchtbar. Als ich dich kennengelernt habe, hattest du so eine Riesendecke. Und ich dachte schon so, aha, ja, okay, wie funktioniert das? Hat so ein bisschen funktioniert, aber ich bin ja wahnsinnig geworden, als wir damals in dem Van gelebt haben. Wir haben uns ja so einen Van ausgebaut selber, so einen Transporter mit Bett und allem. Und dann hast du dich ernsthaft immer in der Nacht voll in diese Decke eingerollt. Und ich habe sie dann irgendwann, hatte ich nichts mehr von dieser Decke. Und du hattest so einen tiefen Schlaf. Man konnte dich halt nicht wecken. Aber du bist ja auch so viel größer und schwerer als ich. Und ich konnte dir diese Decke nicht entreißen oder dich da wieder auswickeln. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, irgendwann habe ich auch, als wir dann aus dem Van ausgezogen sind, habe ich auch gesagt, so, ich will aber eine einzelne Decke. Und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich habe auch, weil mir der Schlaf so wichtig ist und ich doch ein bisschen empfindlich bin, ja auch dafür gesorgt, dass wir drei Matratzen haben im Bett, damit wir mit Kind da entspannt schlafen können. Und ich immer sagen kann, so Leute, jetzt alle auf eure Matratzen, weil ich will hier alleine schlafen und niemanden spüren. Wie ist es denn für dich?
Das klingt ja so, als wäre ich da voll gegen gewesen, gegen diese drei Matratzen. War ich nicht. Ich finde das total schön.
Yes, oder? Ja,
absolut. Viel Platz zum Schlafen ist super. Also ich bin, wie vielleicht schon ein bisschen rausgekommen ist, ich bin deutlich mehr derjenige, der das auch total gerne mag, Nähe zu haben, weil ich aber auch einfach gut schlafe und tief schlafe. Und deswegen würde ich eher sagen, so live with it ist eine Decke für beide. Love it ist nackt schlafen. Und wie heißt es? Leave it, genau. Leave it ist jeder sein eigenes Zimmer und Bett. Es ist nicht wirklich eine Riesenkatastrophe für mich, aber es ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, genau, weil da gibt es auch, also dass es nicht ganz so geil ist. Aber ich finde auch, dass es immer mehr für mich auch eine Option schon wäre, weil grundsätzlich ist Schlafen einfach
inzwischen.
Nur. Ja, genau. Ja. Ich finde tatsächlich, alleine schlafen ist auch voll schön, aber es ist ehrlich gesagt mir ziemlich egal.
Ja, spannend.
So, für mich ist es total egal, ob ich alleine schlafe oder ob wir gemeinsam schlafen in dem Sinne. Ich finde es einfach nur gemütlich und schön, auch Berührung zu spüren und Nähe zu spüren beim Schlafen. Mhm. Aber es ist grundsätzlich etwas, wo ich auch total merke, dass jeder ein eigener Typ ist und jeder eine eigene Form hat, sowas zu leben. Und ja, deswegen, das respektiere ich voll.
Finde ich ja total spannend, weil man sagt ja, dass Projektoren, Manifestoren und Reflektoren regelmäßig alleine schlafen sollen, damit sie nicht die ganze Zeit in der Aura des MGs oder des Generators oder von anderen generell schlafen, damit sie sich selber besser spüren können und besser entspannen können. Und genau, das ist ja auch so ein Schlaftipp aus dem Human Design, den man oft mitgibt. Aber bei uns kann ich das irgendwie gar nicht so bestätigen, weil ich bin ja MG und ich bin manchmal einfach zu voll von eurer Nähe. Und oder von der Präsenz einfach nur und braucht dann immer mal Zeit, um ganz bei mir anzukommen. Und aber ich glaube, das hat auch eher was mit Childhood Trauma oder mit dem Nervensystem zu tun, als wirklich mit dem eigenen Human Design.
Ja, und gleichzeitig ist es auch immer ein Experiment. Also wer weiß, wenn ich ganz alleine schlafen würde und du auch.
Ja.
Ja, also das war Love It, Live With It oder Leave It. Real Talk. Ihr fragt, wir antworten.
Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin und Followerin. Und zwar schreibt sie, und wir machen das hier immer ganz anonym, und ja, widmen uns einfach euren Themen und Fragen und gehen darauf ein oder geben unsere Perspektive auf das Ganze. Und die Hörerin fragt oder erzählt unsere Herausforderung. Er steckt in einem Loch aus Überforderung bei der Arbeit, die ihn krank macht. Ich übernehme momentan viel und versuche auszugleichen. Ich weiß schon, dass das nicht so ganz gesund ist, würde mich über eure Gedanken dazu freuen, auch zum Thema Co-Abhängigkeit in diesem Kontext. Danke.
Hm. Super spannende Frage. Als du die gelesen hast, was kam dir da als allererstes, als du das wahrgenommen hast?
Also da kommt mir ganz stark dieses Verantwortung übernehmen oder Bemuttern des Partners, der nicht Verantwortung für seine Situation übernimmt, weil obviously ist er überfordert und ist in einem Loch. Das heißt, er müsste enorm Verantwortung übernehmen und eine Lösung finden, weil hätte er sie nicht oder nicht das ganze Setting, müsste er ja auch eine Lösung finden. Also ich weiß, dass es manchmal auch schwer ist, gerade wenn man in so einem Hustle drin ist und in so einem Arbeitskontext und das Gefühl hat, wenn ich das jetzt lasse, dann haben wir aber auch das Geld nicht und so weiter. Aber trotzdem, ich bin einfach überzeugt davon, Geld ist nie der Grund, warum wir irgendwo bleiben sollten, was uns gesundheitlich schlecht tut. Und es gibt immer eine Lösung. Und es kommt immer zur richtigen Zeit das Richtige. Wir sind immer versorgt vom Universum. Und ganz ehrlich, ich bin so oft mutig gesprungen und habe mich gegen den Hustle entschieden und hatte noch keine perfekte Lösung, habe es nicht gewusst und habe auch nicht, also ich komme nicht aus einem Zuhause, wo viel Geld auf mich wartet, das mich auffängt, gar nicht. Ich habe immer schon alles selber gemacht, habe immer reliant on my own money und meine eigene Leistung. Und genau, ich kann nicht einfach nach Hause ziehen so und mich dann aushalten lassen. Obwohl meine Eltern das natürlich oder meine Mutter würde das immer machen. Ich dürfte immer zu ihr ziehen, aber es ist einfach nicht dafür ausgelegt. So. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, okay, ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das so ist, weil ich kenne die beiden jetzt nicht so persönlich, habe jetzt noch nicht mit ihnen darüber gesprochen, auch seine Variante nicht gehört, aber wenn ich das jetzt so höre, finde ich, er müsste Verantwortung dafür übernehmen und sagen, was er braucht, was sein Bedürfnis ist, was er eigentlich will, er müsste herausfinden, was er will und da soweit Verantwortung übernehmen, dass er seine Lösung dafür findet, das kann sie nicht für ihn machen und was sie gerade macht, ist, sie übernimmt ganz viel, sagt sie ja auch, versucht auszugleichen. Also sie übernimmt seinen Job mit, weil er sich in seiner Opferhaltung hält und im Kreis dreht und nur kränker wird, was der ganzen Familie schadet. Und ich finde immer wichtig, und das ist ja auch unser Ansatz, dass wir in der Familie oder auch mit Menschen, mit denen wir arbeiten, immer drauf gucken, was sagt das Familiennervensystem. Danach werden Entscheidungen getroffen und nicht immer der Einzelne. Genau, es gibt ja so Theorien, die sagen, man sollte auf das Kind achten und wenn das Kind happy ist, ist die Familie happy. Oder andere sagen, nee, man muss auf die Eltern achten, weil die stützen das System und dann kann auch das Kind happy sein, aber Eltern first. und wir sagen, okay, es gibt ein Familiennervensystem. Sobald ihr zusammenlebt, teilt ihr ein Nervensystem und ihr fangt ständig an, euch gegenseitig auszugleichen, wie ein Nervensystem in einem einzelnen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, wie verhaltet ihr euch gerade zusammen? Was passiert bei euch in der Familiendynamik? Wo ist der Auslöser? Und was braucht es jetzt für alle zusammen, weil ihr der perfekte Spiegel seid? Also ihr seid wie ein Wesen geworden. Und da würde ich sagen, guck dir die Dynamik an von euch zu Hause und was dein Instinkt sagt, was hier eigentlich gebraucht ist. Und check nochmal, wo übernimmst du zu viel Verantwortung und musst sie ihm auch lassen und sagen, hey, du bist ein erwachsener Mensch. Ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst, rechtzeitig. Und wenn du das nicht kannst und Hilfe brauchst, möchte ich, dass du das konkret sagst und sagst, wie man dir helfen kann. Ich möchte, dass du in Kontakt kommst mit deinen Bedürfnissen, weil ich kann dir nicht helfen und dir auf gut Dünken immer den Rücken frei halten, weil das reißt uns alle in dieses Loch. So, auch ein bisschen, wie wir vorhin gesagt haben, du musst dein Loch ownen, deine schwarze Phase und irgendwie gucken, was macht das mit mir, damit andere überhaupt supportive sein können und unterstützen können. Ich weiß, dass es dann, wenn man wirklich eine Depression hätte oder sowas, auch eine große Herausforderung und anyway, es kann einem keiner abnehmen. Und das wäre meine Perspektive, dass sie aber gucken kann, also wo übernehme ich zu viel Verantwortung und wo kann ich ganz klar auch kommunizieren, das ist jetzt deins. Ich lade dich dazu ein. Ich finde auch, kannst du mir ja nochmal sagen, Darius, wie du das findest, aber ich habe das Gefühl, man sollte Männern nicht herumkommandieren, sondern ihnen eine Einladung geben oder sowas wie auch so ein Vertrauen oder eine Wertschätzung oder dass ich dich bitte, ob du diese herausfordernde Lösung bitte für mich oder die herausfordernde Sache für mich mit lösen kannst, weil ich in dir sehe, du hast diese Kraft dafür. Also dass es vielleicht ein bisschen mehr wie eine ernstzunehmende Aufgabe klingt und nicht nur wie ein dummer Laufburschenauftrag. Dass ich dir sage, hey, nicht kümmere dich jetzt um deine Psyche, weil du reißt uns hier alle mit runter, sondern ich sage, hey, pass auf, ich möchte so gern für dich da sein und auch dir und der ganzen Familie hier dienen. Ich brauche von dir, dass du weißt, was dir wirklich helfen würde. Wenn du weißt, was du brauchst, komm zu mir. Ich freue mich total, an deiner Seite zu sein. Aber ich finde, das ist eine ganz andere Energie. Also ich will nicht meinen Mann managen, sondern ich will ihn einladen, mit mir an meiner Seite zu stehen und dass ich ihm die dienende Ehefrau sein kann. Aber dafür brauchst du auch bestimmte Verantwortungsverteilungen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, es ist total spannend, was du erzählst. Ich habe jetzt eben gerade noch mal die Ursprungsfrage nochmal gelesen. Mhm. Ne? Und das, was da total raussticht für mich, ist einfach ein gesamtes System. Ne? Er in Überforderung, es macht ihn krank, sie übernimmt viel und versucht auszugleichen. Co-Abhängigkeit auch genannt nochmal. Und das, was ich da total fühle, ist einfach nur, dass es ein gesamtes System ist. Also sozusagen, einfach nur von den Worten her, würde ich mal sagen, dass er in dem Muster ist, ein Opfer des Systems zu werden, das drumherum ist, sozusagen, also seine Arbeit, er ist ein Opfer seiner Arbeit, ist ein Opfer der Situation geworden und Opfer klingt jetzt sehr hart, aber ich nehme einfach nur die Funktion sozusagen. Es passiert ihm, die Arbeit passiert ihm, es passiert ihm, dass er krank wird sozusagen und er scheint da nicht rauszukommen oder er scheint in der Überforderung zu sein. Und sie übernimmt viel und versucht auszugleichen, ist also in der gleichen Story drin. Oh, ich muss funktionieren, oh, es muss hier ausgeglichen werden, oh, ich muss für andere da sein. Und beide spielen das gleiche Spiel. Und das, was ich hier total wahrnehme, ist, aus diesem Spiel auszusteigen, ist manchmal super counterintuitive, also nicht wirklich intuitiv da, denn das, was es braucht, ist Pausen. Für beide. Weil ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Das, was hier gerade in den Worten steht, klingt total nach Hustle. Nach die ganze Zeit busy sein, die ganze Zeit machen, machen, machen und nur reagieren, 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 reagieren. Und du merkst es schon, mein Atem ist dann weg. Ich bin dann die ganze Zeit nur am Hecheln, am Hinterherkommen, am Reagieren auf das, was passiert. Und schon wieder passiert was Neues, was mir alles durcheinander bringt. Und eigentlich verhindert das, also die ganze Zeit, dass du in irgendeiner Weise vorankommst, dass ihr irgendwie in irgendeiner Weise zusammenarbeitet. Ihr reagiert nur zusammen die ganze Zeit drauf. Und der Punkt, den ich sagen will, weil mit den Pausen ist einfach nur, um das Ganze zu durchbrechen, du kannst dich noch so sehr abarbeiten. Also sie kann noch so sehr alles ausgleichen und komplett Burnout gehen. Er kann noch so sehr alles geben und Burnout gehen und versuchen, sich nach vorne zu arbeiten. Es wird nie klappen. Das, was es aber braucht, ist ein Stopp, ein Stopppunkt. Und das ist eben zum Beispiel beim Ausgleichen, könntest du dir die eine Frage stellen, okay, was wenn die Pausen das Wichtigste sind und das machst du 3 Minuten Pause und zwar jede Stunde einmal 3 Minuten Stopp. Das sind 3 Minuten, die du ausgibst dafür. Mir persönlich fällt das immer noch ziemlich oft schwer. Trotzdem ist es ein absoluter Gamechanger für mich. Dass ich aus diesem Mentalen die ganze Zeit Rush, Rush, Hetze, Hetze, Hechel, Hechel rauskomme und einmal kurz Pause, Stopp. Weil dann habe ich wieder Perspektive, dann habe ich ein bisschen Distanz zu dem, wo ich gerade drin stecke in diesem System. Und in dem Moment hast du vielleicht eine andere Antwort, was wirklich zu tun ist, als das, was du glaubst zu tun. Ich mache mal ein Beispiel. Vielleicht musst du eigentlich gerade nicht aufräumen. Vielleicht musst du gerade nicht die Küche sauber machen. Vielleicht musst du auch auf der Arbeit, vielleicht musst du nicht die Überstunde annehmen. Vielleicht musst du 1-2 Sachen überstundenmäßig annehmen, aber du musst nicht alle 10 Sachen annehmen. Und das kannst du gar nicht sehen in dem Moment, wo du nur reagierst. Und das ist das Krasse, wo ich auch, ne, I can totally relate. Ich kann das total gut fühlen. Und das ist nur das, was ich dazu sagen würde, ist, um aus dem System auszusteigen, brauchen beide einen Fuß in der Tür, ein Stoppsignal. Und dieses Stoppsignal ist das, wo ich sagen würde, es braucht eine Pause und zwar 100% Disziplin für diese Pausen. Und zwar wirklich nur 3 Minuten oder 5 Minuten. Ne, also nichts Langes, nichts, was dir viel Zeit wegnimmt. Aber das muss absolute Priorität haben vor den nächsten Aufgaben. Und ich weiß, das klingt total nicht intuitiv, weil du denkst einfach nur, ja, ich habe ja eine riesen To-Do-Liste. Ich muss ja so viel tun. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung einfach nur, ganz viele von den Sachen auf der To-Do-Liste sind eigentlich optional, aber ich stecke so kopfüber drin in dem ganzen System, dass ich das nicht mehr erkenne. Dass ich denke, alles ist gleich wichtig, alles ist eine Überforderung, alles muss passieren. Ich bin ein Opfer von dem Ganzen. Es ist wie ein Berg, der über mir zusammenstürzt. Aber wenn du es schaffst, 3 Minuten lang den Kopf mal rauszuziehen, siehst du, dass 50% oder 30% von diesem Berg optional sind. Und du kannst tatsächlich wählen, die nicht zu machen. Und in dem Moment, wo du 30% weniger hast, kannst du wieder agieren. Und das ist das, also das klingt jetzt so einfach gerade, wenn ich so beschreibe, aber das ist der Weg, den ich sehe hier drin. Und ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber das ist ein Gesamtsystem, so würde ich das sehen. Und klar, ne, ich glaube auch als Mann, weil du eben vorhin die Frage gestellt hast, rumkommandiert zu werden mag wirklich, glaube ich, niemand. Aber ich glaube, für mich ist es super, super wichtig, respektiert mich zu fühlen. Und jetzt, um nochmal das Zwischenmenschliche zwischen den beiden als Paar. Er, Überforderung, es macht ihn krank. Klar, es geht auch darum, dass er das ownt und anerkennt auch hier wieder, ne, die Überforderung und das Krankwerden ist seins, nicht das von der Arbeit. Ne, es gehört nicht der Arbeit, sondern es gehört ihm.
Sein Muster.
Ne, und in dem Moment, wo die Überforderung meins wird, das, was es oft verhindert, ist das Gefühl von Schuld und Scham, was damit einhergeht. Aber da möchte ich einfach nur mal sagen, das ist nur eine Konditionierung von uns allen. Wir glauben, dass sobald wir die Verantwortung übernommen, dass wir auch die Schuld übernehmen. Und ich würde aber einfach nur mal komplett dagegen stimmen und sagen, nee, in dem Moment, wo du die Verantwortung dafür annimmst und sagst, ja, das ist meine Überforderung, das ist meine Krankheit, in dem Moment empowerst du dich. Und du hast wieder die Macht, etwas zu ändern daran, indem du sagst eben, wie gesagt, ne, ich mache jetzt hier 3 Minuten Pause, um wieder bei Sinnen zu sein, um zu sehen, was ich davon wirklich annehmen muss und nicht einfach nur Ja und Amen zu sagen zu allem.
Ja, genau. Und ich glaube, was ich dann auch meinte, ist dieses, hilft es denn überhaupt euch allen, wenn einer sich überfordert fühlt und der andere dann umso mehr macht, noch an anderer Stelle? Also ist das wirklich die Lösung und hilfreich oder was würde jetzt wirklich helfen? Und ich glaube, das ist manchmal ein mutiger Schritt.
Ja.
Genau wie du sagst mit der Pause. Was ist die Pause, die ihr eigentlich in Wahrheit gerade braucht, denn Überforderung, Burnout. Ich meine, du hast es so schön beschrieben, sie kann so viel ausgleichen, wie sie will, landet im Burnout, er kann sich so überfordert fühlen, wie er will, landet im Burnout. Was macht der Körper? Er sorgt für Pause, er sorgt für Besinnung.
Das Burnout ist die Pause, ne?
Und das Schlimme ist, wir können das eigentlich schon viel früher erkennen, wir wollen aber nicht, weil wir Angst davor haben vor der Antwort, aber es wird passieren. Es wird passieren, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Und dann muss man hinschauen, aber dann hat man die Arschkarte, weil der Körper nicht mehr gesund ist. Und das ist das Wichtigste. Also Gesundheit erhalten und lieber jetzt den Frosch schlucken, lieber jetzt die unangenehme Wahrheit aussprechen, was es auch sei, aber nichts ist die Gesundheit wert zu opfern. Und ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, es gibt eine Wahrheit, die nicht ausgesprochen wird von euch beiden. Ich glaube, jeder von von euch hat eine Wahrheit, weil ihr hängt beide im Hassel drin, ja, die ihr nicht aussprecht und die auf den Tisch muss. Sonst brennt sie euch aus. Und das ist noch viel schwerer, da rauszukommen und dann auch noch die Wahrheit auf dem Tisch zu haben.
Voll. Und eine Wahrheit, die ich ja auch noch drin spüre, oder eine Frequenz oder ein etwas, was ich auch gerade wahrnehme, ist, ihr reagiert gemeinsam und das macht ihr scheinbar auch Hand in Hand. Ne? Also dass sozusagen er macht da was und dann gleicht sie es aus und dann ist das immer wieder Hand in Hand. Aber ihr habt kein echtes Teamwork. Und echtes Teamwork braucht nämlich einen Moment von, hey, ich gleiche, ne, das Aussprechen der Wahrheit. Ich gleiche gerade für dich aus, ganz viel. Siehst du das? Und aus Liebe, ne? Also gar nicht als Vorwurf, sondern einfach, hey, sehen wir das? Können wir das beide sehen, was hier gerade passiert? Und er, vielleicht auch, ich versuche hier gerade alles abzustrampeln und ich versuche so viel zu arbeiten und werde dadurch zwar krank, aber ich mache das für uns. Siehst du das? Mhm. Und dass sich gegenseitig nochmal anerkennen und vielleicht auch bestätigen, ja, ich sehe, ne? Sie könnte zum Beispiel zu ihm sagen, ich sehe, wie viel Mühe du dir gibst, das alles hier dich abzustrampeln, obwohl es dich krank macht. Und ich erkenne, dass du das auch tust für uns, für das Ganze hier. Und dann, dass er sagt zu ihr, ich sehe, wie sehr du das alles ausgleichst, wie sehr du hinter mir herarbeitest sozusagen und versuchst auch das energetisch immer wieder auszugleichen. Ich sehe dich dafür und ich danke dir dafür. Das ist, und gleichzeitig eben beide zu sagen, und wir können hier gerade nicht so weitermachen. Was ist, wie können wir uns neu ausrichten?
Fehlen wir das noch? Ist genau. das, was wir jetzt, wenn wir es mal ehrlich ausgesprochen haben und es sehen, wählen wir das weiter oder wollen wir was ändern? Oder vielleicht auch, ich entlasse dich daraus, alles und deine Gesundheit geben zu müssen, damit wir genug Geld haben. Und ja, ich entlasse dich daraus, hinter mir her organisieren zu müssen, damit ich nicht zusammenbreche. Also auch wieder da die Verantwortung zurück zu sich selber zu nehmen, wo der andere, also wo man sie auch irgendwie abgegeben hat an den anderen. Und das geht, glaube ich, erst, wenn man es ehrlich sieht. Finde ich total schön, wie du das sagst.
Und auch aus der Anteilsarbeit ist ja auch einfach wirklich, das finde ich jedes Mal wieder total faszinierend. Es geht nicht darum, eine neue Lösung zu finden, sondern es geht darum, dass beide in dem Moment Anteile, also beide Teile des Paares, beide Teile der Beziehung, sich gegenseitig sehen und anerkennen und auch vielleicht eine Form, wenn es möglich ist, eine Form von Dankbarkeit für den anderen zu zeigen, für die Intention, die er gezeigt hat. Mhm. Ne? Wir alle machen Fehler und ne, er hat seine Überforderung und das, was ihn krank macht und so, ist nicht alles perfekt, aber die Intention, die dahinter ist, ist für die Familie oder zumindest für sich. Und auch das kann man anerkennen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist die Magie. Weil jedes Mal, in jeder Session, in jedem Mal, wo ich das sehe und auch bei mir selber, das gesehen werden, ist absolut magisch deswegen, weil er dafür noch keine Anerkennung bekommen hat. Mhm. Er sich selber noch keine Anerkennung gegeben hat und selber auch, und auch von ihr zum Beispiel dann wahrscheinlich noch nie Anerkennung wirklich für bekommen
hat. Who
knows, ja. Aber das weiß ich jetzt nicht.
Wir
wissen's nicht. Ne, aber sehr wahrscheinlich ist, oder zu wenig Anerkennung. Ne? Deswegen
oder es
also
nicht annehmen
gesehen
kann.
Werden, anerkannt zu werden und Verständnis zu bekommen, ist der Schlüssel, um eine neue Tür zu öffnen, wo dann eine neue Antwort entstehen kann.
Aber als du das Gespräch, gerade dieses anerkennende Gespräch geschildert hast, habe ich auch richtig in meinem Herzen so in diesem Mitfühlen, in dieser Situation gemerkt, so, oh, das fühlt sich an, als wenn in dem Feld plötzlich so ein Aufatmen und eine Ruhe einkehren kann. Der Hustle kann dann gehen. Ja. Genau, weil es ist ja Hustle, also dieses harte Arbeiten und sich überarbeiten, ist ja eigentlich nur das verzweifelte Versuchen zu kontrollieren, dass die anderen mich okay finden, habe ich das Gefühl.
Und überleben, genau. Es ist pures Überleben.
Wenn es nach mir ginge, nach meinem Bedürfnis, würde ich ja nicht hustlen, weil es macht mich ja krank. Ja. Aber es ist immer das verzweifelte Erarbeiten wollen der Liebe aus dem Außen und der Anerkennung. Und den Hustle kann man da vielleicht dann rausnehmen durch die Liebe und Anerkennung, die dann auch fließen darf.
Genau. Und ich meine, das alles, was wir gerade besprochen haben, das verändert nicht den Job. Noch nicht. Es verändert noch nicht die Situation auf der Arbeit. Aber es verändert, wie gearbeitet wird. Es verändert, wie das passiert. Und das ist ein Riesen-Change. Und das kann ganz, ganz viel bewirken.
Mhm, wunderschön. Danke dir.
Eine Frage, die verbindet.
Jetzt haben wir ein kleines Geschenk auch für euch. Und zwar, vielleicht kennt ihr auch diese Fragespiele, wo man eine Karte zieht in der Runde und dann stellt man sich eine Frage, die man sich vielleicht noch nie gefragt hat und kommt so auf ganz andere Gespräche. Und diese Kartenspiele mögen wir immer ganz gerne. Yes. Hat auch oft schon zu Tränen geführt, aber wir haben mal die schönen Fragen rausgesucht, die das Herz öffnen, und wir werden euch jede Woche eine dieser Fragen, die verbinden, mitbringen, und wir werden sie uns gegenseitig stellen, und ihr könnt, oder zwei Fragen, jeder hat eine, und genau, ihr könnt sie euch auch stellen, wenn ihr möchtet. Ich fange mal an, Darius. Was hast du in letzter Zeit an mir bewundert, aber nicht gesagt?
Ich hab viele Dinge gesagt, deswegen muss ich überlegen, was ich nicht gesagt habe.
Das stimmt. Ja.
Aber ich glaube, aber das bewundere ich schon seit Jahren, immer wieder. Aber es ist tatsächlich, ich bewundere an dir, mit welcher Angstlosigkeit du authentisch dich zeigst und teilst. Und ich bewundere an dir, wie sehr du immer wieder den Mut hast, wo, ich sag mal, in mein inneres Kind vor Scham oder vor Schuld oder vor was auch immer Gefühlen manchmal einfach am Boden versinken würde, was für einen Drive du hast, der unkaputtbar ist, der nicht aufhaltbar ist, hin zur Wahrheit, dass du deine Wahrheit sprichst und dass du vor keinem Konflikt, vor keiner schwierigen Situation scheu bist oder so, sondern ich merke immer wieder, das hat auch nichts mit Willenskraft zu tun, sondern das ist einfach deine Natur. Es ist einfach deine Natur, nicht zu lügen. Deine Natur, deine Wahrheit zu suchen, sie zu verfolgen und sogar bei den ganzen Ups und Downs, die du auch erlebst, emotional manchmal, immer wieder dorthin zu kommen, hey, was ist hier die Wahrheit, und das auch anzuerkennen und zu ownen und dahin zu gehen. Das ist etwas, was ich sehr bewundere und wunderschön finde.
Dankeschön. Ich fühle mich sehr berührt und gesehen. Dankeschön. Jetzt darfst du mir deine Frage stellen, wenn du möchtest.
Das ist die gleiche, oder?
Die nächste.
Die nächste, okay. Welche Eigenschaft von mir hat dich schon mal überrascht?
Weißt du, was mich richtig überrascht bei dir? Das habe ich aber, glaube ich, schon oft gesagt. Erzähle ich auch jedem, der es hören will und nicht hören will. Ich finde es beeindruckend, dass, wenn man dir Feedback gibt, also vielleicht auch tatsächlich was kritisiert und sagt, ey, das ist eine Eigenschaft, die finde ich so schwierig im Zusammenleben oder sowas, dass es bei dir in diesen Gesprächen, wenn man das so richtig ernst meint und das wirklich anspricht, ehrlich, dass du so gut zuhörst, wo ich schon wahrscheinlich längst getriggert wäre, weil ich bin so, oh mein Gott, ich schäme mich so, ist das jetzt wahr oder nicht? Dann bist du einfach so ruhig und du hörst zu und du nimmst wirklich den Teil, der wahr ist, für dich da raus, und dann sagst du, das mache ich jetzt anders, und du hast wirklich bis heute, alle Male, wo das so war, hast du wirklich gravierend etwas anders gemacht. Und ich kenne das bei fast niemandem. Und in vielen anderen Beziehungen und Freundschaften war es so, dass Leute gesagt haben, sie machen es anders, dann war es zwei Wochen anders und dann war es wieder wie vorher. Und das finde ich faszinierend und wirklich bewundernswert. Und es hat mich tatsächlich überrascht, weil ich diese Erfahrung mit Menschen so noch nicht gemacht habe, dass du wirklich, wenn du merkst, da ist eine Wahrheit dran, dann bist du dir nicht so schade, zuzuhören, das ernst zu nehmen, und hast diesen Schalter gefühlt in dir und kannst es wirklich shiften. Und das finde ich bewundernswert. Ja, und das hat mich einfach überrascht, weil ich dann dachte, naja, gut, das ist ja sowas Großes oder es ist ja so tief drin, das braucht bestimmt lange. Und wirklich viele Sachen haben bei dir sofort umgeschaltet. Und das fand ich, ist eine überraschende Eigenschaft. Ja.
Wenn ich dich das gerade sagen höre, dann habe ich auch das Gefühl, das ist etwas, was ich auch geübt habe in den letzten Jahren und tatsächlich so Step by Step ein bisschen besser werde. Ich kann das richtig fühlen, was du sagst, und das nicht nur verstehen. Und es ist auch spannenderweise nichts, worauf ich jetzt unbedingt stolz sein muss oder so, sondern es ist einfach etwas, wo ich mich auch gesehen fühle. Hm. Eher. Weil es einfach auch zu mir gehört. Weil tief in mir ist das in meinem Kern verankert, dass ich ich möchte Wahrheit ehren. Und zwar nicht Wahrheit, irgendwie faktische Wahrheit, sondern wirkliche Wahrheit, die ich spüren kann. Und ich glaube, das gibt mir die Kraft in dem Moment, dass mein Kern erkennt die Wahrheit darin, was du dann sagst und denkt nur, ja, alles andere kann auch triggernd sein und da können auch Meinungen dabei sein und manchmal auch Projektionen von dir oder von irgendwem anders. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Vollkommen egal, ob sie jetzt verwässert wird von anderen Nicht-Wahrheiten oder Meinungen oder so. Aber es gibt einen wahren Kern da drin. Und ich glaube, das ist echt etwas, wo ich merke, das gehört einfach zu mir.
Mhm. Ja.
Das die Kunst zu lieben Experiment.
Wir geben euch am Ende jeder Folge noch einen kleinen Impuls oder eine Übung mit, die ihr mit eurem Partner oder Partnerin ausprobieren könnt. Und für diese Woche haben wir das Ich-sehe-dich-Ritual vorbereitet oder haben wir als Impuls für euch. Und dafür setzt ihr euch einfach nur für 5 Minuten einmal gegenüber und schaut euch ungestört, also wirklich ist wichtig, dass nichts im Außen eure Konzentration ablenkt, aber schaut euch einfach in die Augen, so richtig tief in die Pupillen und sagt euch, wenn ihr wollt, abwechselnd, was ihr hier seht, was ihr am anderen seht, ohne Bewertung, nur die Wahrnehmung. Und ihr könnt es aber auch ohne Worte machen. Das finde ich auch wunderschön, weil man hat bei dieser Übung, wenn man sich einfach mal 5 Minuten in die Augen schaut, irgendwie das Gefühl, als würde man miteinander sprechen, ohne Worte benutzen zu müssen. Als würde man den anderen sehen oder vielleicht auch in den Augen des anderen sich selber sehen, weil man sieht, wie die andere Person einen ansieht. Also es ist ganz spannend, was da passiert. Und das einfach mal als Wahrnehmungsübung. Und auch wenn es euch unangenehm ist, wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, dem anderen in die Augen zu gucken, wenn es sich zu nackig anfühlt oder so, dann ist das auch okay. Es geht nicht darum, dass ihr das schafft, sondern in die Erfahrung reingeht und mal schaut, was macht es mit euch, euch so der Seele gegenseitig nah zu sein, weil über die Augen kommen wir in Kontakt mit der Seele des anderen. Und einfach nur eine Bestandsaufnahme. Nur dafür ist es da. Es geht nicht darum, was zu erreichen oder eine Wertung daraus zu ziehen. Aber ja, wir hoffen, dass es ein paar schöne und liebevolle und genussvolle Momente dabei für euch gibt.
Und einfach nur aus meiner Erfahrung ein ganz kurzer Hinweis. Einfach nur, es ist auch voll in Ordnung, wenn du am Anfang dein Geist angehen wahrnimmst und der die ganze Zeit denkt, oh, müsste ich jetzt was sagen? Was kann ich da sagen? Oder irgendwelcher, ne, Mindfuck halt. Auch totally fine. Das ist auch voll in Ordnung. Und gleichzeitig einfach das ein bisschen auszuhalten. Ein bisschen auszuhalten, immer wieder zurückzukommen. Ah ja, ich sehe sie oder ich sehe ihn gerade. Und das einfach wahrzunehmen. So in dem Sinne. Und dabei zu bleiben und auch da wieder Ownership zu merken, ah ja, es kommen in mir Gefühle hoch von unangenehm, von, oh, ist das nah, oder es kommen Gedanken hoch, die von wegen, ah, das fühlt sich aber richtig gut an, das ist aber, das wusste ich gar nicht, dass mir das so gut gefällt. Was auch immer es ist, ne, und das eben einfach da sein zu lassen, das ist der Schlüssel. Ich habe das schon öfter gesehen, dass dann einfach jemand einfach abgebrochen hat.
Auch okay.
Und ist auch okay. Und gleichzeitig lade ich dich ein, einfach nochmal das zu sehen als Übung, dass die nicht sofort klappen muss.
Yes. Danke euch fürs Zuhören. Es war ein schönes Date mit euch hier am Sonntag. Und
sehr schön.
Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Man kann bei Spotify tatsächlich unter den Folgen, unter dem Podcast kann man auch kommentieren. Da könnt ihr uns eure Kommentare da lassen. Ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr könnt uns über Instagram an kim.freund- oder
darius.freund
einfach eine DM schicken, wenn ihr auch wollt, dass wir euer Thema vielleicht mal beleuchten. Natürlich immer alles anonym, wenn wir das hier besprechen sollen. Oder wenn ihr noch Wünsche habt. Und natürlich immer gerne Sterne vergeben bei Spotify, Apple Podcast. Weil wir leben tatsächlich dann ja von diesen positiven Bewertungen, dass wir mehr ausgespielt werden und noch mehr Paare, die Bock auf mehr haben, unseren Podcast finden können. Also ja, immer gerne weiterempfehlen und mit Sternen überhäufen. Dafür sind wir euch von Herzen dankbar.
Yeah, let's keep growing into the extraordinary life we are meant to live.
Und wir wollen auch so gern von euch hören, wer ihr seid, was eure große Vision ist, wie ihr als Paare zusammen seid, was ihr zusammen kreiert habt. Wir sind so gespannt, euch kennenzulernen, deswegen schreibt uns unbedingt. Und ja, dann bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Sonntag.
Bis nächsten Sonntag. Adios von uns.
Bis dann.
Tschüss.